Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Die Europameisterschaft der Handballerinnen kann trotz Corona stattfinden. Eine groß angelegte Studie will den Zustand deutscher Schwimmbäder erfassen. Und in England dürfen Sportveranstaltungen im Freien bald wieder mit etwas Publikum stattfinden. Das sind drei der Themen unserer Sendung, die mit der zweiten Fußball-Bundesliga beginnt. Dort hat der 1. FC Nürnberg einen Sieg geschafft, der ihn aus der Abstiegsregion ins Mittelfeld der Tabelle katapultiert. 4:1 hat Nürnberg beim VfL Osnabrück gewonnen, der dadurch aus der Aufstiegszone rausrutscht. Burkhard Tillner war dabei.
Der 1. FC Nürnberg gewinnt 4:1 beim VfL Osnabrück, schießt sich den Frust der vergangenen Wochen nach 4 Spielen ohne Sieg von der Seele, und der VfL, dem wurden die Grenzen aufgezeigt von einer couragierten Nürnberger Mannschaft, die nichts anbrennen ließ, keine Chance des VfL zuließ und schon zur Pause 3:0 durch Tore von Schäffler, Nürnberger und Lohkämper führt. Im zweiten Abschnitt versuchte Osnabrück das Offensivspiel zu verbessern, allerdings den 4. Treffer, den erzielte Schäffler in der 71. Minute erneut gegen eine desolate Osnabrücker Hintermannschaft. Immerhin, es gab noch den Ehrentreffer in der Schlussminute, ein verwandelter Foul-Elfmeter getroffen hatte Sebastian Kerk.
Er kommt in etwa auf so viele Dienstjahre wie Kanzlerin Merkel. Doch womöglich ist für Fußball-Bundestrainer Joachim Löw früher Schluss, weil ihm das Krisenmanagement offenbar nicht so recht gelingen mag. Erst die historische WM-Pleite vor 2 Jahren, kürzlich das ebenfalls historische 0:6 gegen Spanien. Der DFB erwartet von Löw und auch von Nationalmannschaftsdirektor Bierhoff einen Krisenplan. Und der Termin für diese Krisensitzung, der steht seit heute fest, wie Philipp Hofmeister berichtet.
Am 4. Dezember steigt der große Showdown zur Zukunft der deutschen Fußballnationalmannschaft und zur Zukunft des Bundestrainers. Wie der Deutsche Fußballbund am Morgen bestätigte, hat sich das DFB-Präsidium für Freitag kommender Woche zur großen Aufarbeitung verabredet. Dabei wird auch die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw Thema sein. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff soll in dieser Präsidiumssitzung auch, aber nicht nur, über die Lehren aus der jüngsten 0:6-Pleite in Spanien sprechen. Vielmehr wird die Gesamtentwicklung der Mannschaft in den letzten 2 Jahren detailliert unter die Lupe genommen. Der Ausgang dieses Treffens scheint derzeit völlig offen. Einen Freifahrtschein für den Bundestrainer, so war zuletzt von DFB-Präsidiumsmitgliedern zu hören, werde es keinen geben. Die Frage, ob Joachim Löw bei der EM-Endrunde 2021 noch auf der deutschen Bank sitzt, dürfte Freitag kommender Woche beantwortet werden.
Vom Deutschen Fußballbund zum Weltverband FIFA. Dort wird die Riege sanktionierter Funktionäre immer länger. Jetzt hat die Ethikkommission einen der Vizepräsidenten der FIFA für 5 Jahre gesperrt. Ahmad Ahmad, der zugleich Chef der Afrikanischen Fußballunion ist. Einzelheiten dazu von Dietrich Karl Meurer.
Die FIFA-Ethikkommission hatte gleich mehrere Vorwürfe gegen den 60-Jährigen aus Madagaskar unter die Lupe genommen und ihn für schuldig befunden. So habe Ahmad Ahmad zwischen 2017 und 2019 sein Amt missbraucht, Gelder veruntreut sowie Geschenke angenommen oder verteilt. Unter anderem ging es um Bestechung, und zwar in Form einer Luxusreise nationaler Verbandspräsidenten zur muslimischen Pilgerstätte Mekka in Saudi-Arabien. Im Fokus stand auch ein überteuerter Ausrüstervertrag des afrikanischen Fußballverbandes CAF, von dem vor allem einer seiner Bekannten profitiert haben soll. Korruptionsvorwürfe gegen Ahmad Ahmad gab es schon länger. Bei einer Befragung letztes Jahr in Paris hatte er diese jedoch zurückgewiesen. Er sprach dagegen von normalen Vorgängen.
Gering, Mittel hoch. Großbritanniens Premierminister Johnson hat angekündigt, dass das Land Anfang Dezember nach dann 4 Wochen im teilweisen Lockdown zu einem System aus regionalen Corona-Warnstufen zurückkehren wird. Für den Profifußball und andere Sportveranstaltungen im Freien sind das gute Neuigkeiten, denn so könnte wieder Publikum zugelassen werden. Aus London, Christine Heuer.
Tausende Fans dürfen bald wieder in Großbritanniens Fußballstadien. 4.000 in Regionen mit geringem Corona-Risiko, immerhin noch 2.000 in denen mit mittlerem Risiko. Nur in den Gegenden, in denen das Virus sich so gut wie unkontrolliert ausbreitet, bleiben die Zuschauerränge weiterhin leer. Die Regelung ist Teil von Boris Johnsons sogenanntem Winterplan im Kampf gegen das Virus. Er tritt am 3. Dezember in Kraft, einen Tag nach dem Ende des jüngsten Lockdowns. Dann kehrt Großbritannien zur 3-Stufen-Ampel zurück. Die Sportwelt reagiert begeistert. Scott Priestnell vom englischen Premier League Club Yeovil Town.
It's fantastic news. I think supporters returning for football is a.
Das sind fantastische Neuigkeiten. Es ist extrem positiv, dass die Fans jetzt wiederkommen dürfen. Das ist gut für den Teamgeist. Es macht die Leute glücklich und gibt ihnen Hoffnung, wenn sie jetzt wieder machen dürfen, was sie mögen, nach dieser dunklen Zeit.
Happiness to get back to doing the things you enjoy after such a sort of dark time.
Sportminister Oliver Dowden ist zuversichtlich, dass die Vereine alles Nötige für die Sicherheit der Fans tun. Vor allem müssen sie für ausreichend Sicherheitsabstand sorgen. Dowden appelliert an die Fans, ebenfalls ihren Beitrag zu leisten. In den obersten vier englischen Ligen haben sie seit Juni hinter verschlossenen Türen gespielt. Nach Johnsons Ankündigung, heute wollen zahlreiche Clubs wichtige Spiele jetzt auf den ersten Tag nach dem Lockdown verschieben, damit möglichst viele Fans live dabei sein können.
Norwegen war wegen Corona abgesprungen, jetzt macht es Dänemark alleine. Das deutsche Nachbarland wird die anstehende Handball-Europameisterschaft der Frauen in Eigenregie ausrichten. Matthias Friebe berichtet.
Grünes Licht von der dänischen Regierung. 10 Tage vor dem Beginn der Europameisterschaft der Handballerinnen gibt es die Freigabe, das Turnier ganz auf dänischem Boden auszurichten. Joy Mogensen, die für den Sport zuständige Kulturministerin, bestätigte das. Vor einer Woche war Co-Gastgeber Norwegen wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie von der Ausrichtung zurückgetreten. Dänemark hatte schnell signalisiert, das Turnier allein ausrichten zu wollen. Was normalerweise Monate und Jahre gedauert hätte in der Organisation, ging jetzt schnell. Der Vorsitzende des dänischen Handballverbands, Per Bertelsen, sagte, mit Hilfe guter Kräfte sei es gelungen, eine Lösung zu finden, diese Endrunde ganz in Dänemark auszutragen. Die Spiele sollen in Herning und in Kolding stattfinden. Von einer guten Nachricht sprach auch DHB-Vorstandschef Marc Schober im Sportinformationsdienst. In Vorrundengruppe D bekommt es das Team mit Rumänien, Norwegen und Polen zu tun.
Deutschland droht zum Land der Nichtschwimmer zu werden. Das war die Kernaussage einer markanten Kampagne, mit der die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft letztes Jahr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Als wichtigste Ursache fürs Nicht-Schwimmen-Können machte die DLRG damals das Bädersterben in Deutschland aus. Bäderleben heißt jetzt eine neue Studie, die herausfinden will, wie es um die Schwimmbadsituation in Deutschland bestellt ist. Heute wurde die Untersuchung unter Federführung der Hochschule Koblenz vorgestellt und Jessica Sturmberg hat zugehört.
Das sind Clara und ihre Familie. Sie lieben alle Schwimmen. Clara als Leistungssport, ihre Eltern zum Spaß im Sommerfreibad, ihr kleiner Bruder beim Schwimmunterricht in der Schule, ihre Oma bei der Wassergymnastik und ihr Opa im Therapiebecken.
Im Erklärvideo zur digitalen Übersichtskarte über Schwimmbäder in Deutschland sollen alle mitgenommen und die Vorteile aufgezeigt werden, die die neue Datenbasis bietet. Adresse, Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Zahl der Becken, Ausstattung oder die Frage der Barrierefreiheit. Für rund 9.600 öffentliche Bäder werden diese und viele weitere Detailinformationen gesammelt und für alle Schwimmbadnutzerinnen und Nutzer zugänglich gemacht. Ein Team um den Sportwissenschaftler Lutz Thieme an der Hochschule Koblenz hat eine breite Grundlage erstellt. Auf Basis einer Befragung der 401 Gesundheitsämter in Deutschland. Das alles passierte noch vor Ausbruch der Corona-Krise.
Die Website bäderleben.de ist eigentlich ein Datenbecken, das wir gebaut haben, um die wesentlichen Informationen zu den Bädern zusammenzuführen, Bäder zu suchen, Bäder zu zählen und die Bäderentwicklung nachzuvollziehen.
So kann zum Beispiel jemand, der auf der Suche nach einem Bad mit einem 10-Meter-Sprungturm ist, eine Übersicht erhalten, welche Bäder dies im weiteren Umkreis bieten. Eine solch strukturierte Datenlage gab es bisher noch nie. Entwicklungen wie das vom DLRG immer wieder beklagte Bädersterben können noch genauer beobachtet werden. Für Kommunalpolitiker, die über die Finanzierung von Bädern zu entscheiden haben, bietet sich die Übersichtskarte als solide Entscheidungsgrundlage, um genau zu sehen, welche Infrastruktur es bereits in der Nähe gibt und wie das sinnvoll ergänzt oder zusammengearbeitet werden kann. Es handelt sich um ein Open-Data-Projekt, erklärt Sportwissenschaftler Lutz Thieme. Das heißt,
jeder und jeder ist nun eingeladen, das Becken zu nutzen, das Becken mit Daten zu füllen und auch falsche Daten herauszufiltern.
Also jede Nutzerin, jeder Nutzer kann Daten eintragen oder korrigieren. Ein sogenannter Badpate, den es für jedes Bad geben soll, schaut darüber und schaltet die Informationen dann frei. Bäderleben.de hat auch so etwas wie eine Vorreiterfunktion. Als nächstes ist ein digitaler Sportatlas für alle Sportstätten in Deutschland geplant. Mitte kommenden Jahres könnte dieses Projekt gestartet werden, hieß es aus dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft.
Neue Studie zur Schwimmbadsituation in Deutschland, Jessica Sturmberg berichtete. Eine Personalie aus dem Deutschen Schachbund haben wir noch. Dort wird Bundestrainer Dorian Rogozenko nach 6 Jahren aufhören. Vorher hatten 12 Kaderspielerinnen und Kaderspieler in einem offenen Brief geschrieben, dass sie unter Rogozenko nicht mehr für die Nationalmannschaften antreten werden. Ihre Vorwürfe lauteten unter anderem, dass er bestimmte Spieler bevorzuge, umschrittene Nominierungen treffe und teilweise einen unangebracht rauen Ton pflege. Das war Sportaktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rode. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen schönen Abend noch.